Hallihallo, herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir über das VNS, auch wieder drei Buchstaben, sprechen werden. VNS steht nämlich für das vegetative Nervensystem. Und wir wollen dir ganz genau erklären, was das vegetative Nervensystem für einen Einfluss auch heute noch auf deinen Körper hat und was genau da passiert. Das erklärt dir der Alex. Ich bin ganz froh, lieber Alex, dass du den Weg hier wieder ins Studio gefunden hast und mit mir über das vegetative Nervensystem sprichst. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Hedda. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Alex, ich bin gelernter Diätassistent und habe seit 20 Jahren eine eigene Praxis in Erfurt. Eine Praxis für Ernährungsmedizin und Bewegung. Und dort behandeln wir Patienten mit Adipositas, Übergewicht, Diabetes Typ 2 bis hin zu Darmerkrankungen, Zöliakie etc. pp. Im Prinzip alle, die Ernährungsberatung haben möchten und auch ernährungsmedizinische Beratung brauchen. Darüber hinaus bieten wir den Patienten noch Reha-Sport an, Präventionssport. Und seit nun einem Jahr bin ich jetzt hier in der Apotheke, in der Medius-Apotheke hier in Berlin, wo ich mich sehr darüber freue, so ein tolles Team unterstützen zu können. Und heute geht es um das Thema HRV und da freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Lieber Alex, sag mal, ich habe letztens in so einer Fachzeitschrift gelesen, dass das vegetative Nervensystem einen großen Einfluss auf den Körper hat. Kannst du das mal erstmal so als Schlagwort kurz erklären?
Ja, das vegetative Nervensystem, auch autonomes Nervensystem genannt, ist im Prinzip die oberste Steuerungszentrale oder Schaltzentrale für unser Überleben überhaupt, Überleben. Also ohne dieses vegetative Nervensystem wäre das Leben nicht möglich. Das heißt also, es funktioniert autark, autonom. Ohne unser Zutun werden die lebenswichtigen Prozesse damit gesteuert.
Was meinst du mit lebenswichtige Prozesse? Ich dachte, das ist sowas wie Atmen und Essen und Lieben und Schlafen. Erklär mal kurz.
Ja, genau. Die lebenswichtigen Prozesse, wie du schon gesagt hast, gehört natürlich die Atmung dazu. Also im Prinzip alles, wo wir wissentlich gar keinen Einfluss drauf haben, wissentlich. Das heißt also die Blutdruckregulation, das Blutzuckermanagement, die Hormonproduktion, die Zellregeneration, die Verdauung, Schlaf etc. pp. Alles, was letztendlich dazu beiträgt, dass wir in die Homöostase kommen, was letztendlich dazu beiträgt, dass wir überhaupt leben können.
Kannst du kurz erklären, was ist Homöostase?
Ja, die Homöostase ist quasi die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in einem offenen dynamischen System. Das bedeutet, dass alle Prozesse sich in einem ganz engen Spielraum abspielen oder abhandeln. Nur da funktioniert das im Prinzip. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir unterzuckert sind zum Beispiel, dann muss die Bauchspeicheldrüse autonom mehr Glukagon bereitstellen, dass der Blutzuckerspiegel wieder steigt oder die Leber muss eben mehr Blutzucker produzieren. Und das geht alles autark. Oder wenn ich was esse, zum Beispiel Kohlenhydrate, dann muss die Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Oder ein ganz gutes Beispiel ist, wenn wir versetzen uns einfach mal 200.000 Jahre zurück und sind durch die Wälder gestreift. Uns kam jetzt eine Gefahr entgegen, zum Beispiel ein Säbelzahntiger, was wohl auch öfters vorkam. Oder wir sind einem Mammut hinterhergejagt. Das ist letztendlich egal, welcher exogene Stressfaktor auf uns eingewirkt hat. Wir mussten mit der Umwelt reagieren. Und da brauchen wir lebenswichtige Prozesse. Zum Beispiel muss der Blutdruck nach oben gehen. Die Gefäße müssen sich zusammenziehen. Die Blutgerinnung muss nach oben manipuliert werden. Das bedeutet, wenn wir uns im Krieg oder auf Flucht verletzen, dass wir nicht gleich verbluten, dann muss also die Gerinnungskaskade intakt sein. Das bedeutet, das Blut muss ein bisschen dickflüssiger sein, dass wenn wir uns verletzen, nicht gleich verbluten. Da sehen wir schon, was der Stress in unserem Körper alles auslöst, wenn wir da eben nicht drauf eingehen.
Sag mal ganz kurz, aber ich würde jetzt mal behaupten, ich muss bis jetzt irgendwie in meinen paar Jahren hier auf der Erde noch nicht einem Säbelzahntiger davonlaufen und ich habe auch noch keinen Mammut gejagt. Was ist denn heute mein Stress? Also was löst in mir so Stressfaktoren irgendwie aus?
Also die heutigen Stressfaktoren sind natürlich nicht mehr der Säbelzahntiger. Wenn wir den Chef als Säbelzahntiger bezeichnen möchten, dann ist das der exogene Stressor. Aber Spaß beiseite, wir haben natürlich auch heute mit vielen Stressoren zu tun, was grundsätzlich auch wichtig ist, dass der Körper dann eben auch adäquat reagieren kann, nämlich mit den jeweiligen Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin und dann eben last but not least das Cortisol, was ganz wichtige, lebenswichtige Hormone darstellt. Das heißt, nicht nur physische exogene Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Heutzutage sind es vielmehr, was die Social-Media-Bereiche anbetrifft. Oder wie kann ich meine Miete oder Hypothek abbezahlen? Das heißt also, diese mentalen Geschichten, die letztendlich uns unter Stress setzen. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger zu handeln für unseren Organismus, weil dieser Stress ja quasi gar nicht mehr weggeht. Der Säbelzahntiger, den sind wir damals weggelaufen oder haben den erschlagen oder was auch immer, haben quasi diesen Stress mit Bewegung dekompensiert. Und heute haben wir diesen Stress mental, ja, dieses Kopfkino permanent in uns. Das bedeutet, dieser Stress, den wir in uns tragen, den sollten wir versuchen, irgendwie zu kompensieren oder zu dekompensieren. Das heißt also, hier können wir das auch mit dieser HRV, mit dieser Herzratenvariabilität sehr schön sichtbar machen.
Und sag mal ganz kurz, wenn du sagst, kompensieren, was sind so zum Beispiel so Regularien, Prozesse, die tatsächlich irgendwie meinen Körper wieder so ein bisschen runterfahren? Ne, den Säbelzahntiger, den bin ich jetzt nicht davongelaufen, aber meinem mentalen Stress muss ich ja auch heute irgendwie so ein bisschen mal entkommen können, um wieder durchatmen zu können. Hast du irgendwie gute Tipps irgendwie, was du da irgendwie deinen Kunden, deinen Patienten irgendwie an die Hand gibst?
Ja, da gibt es einige Interventionsmöglichkeiten und die beste Sache, die wir in die Hand nehmen können selber, wo wir Einfluss drauf haben, ist über die Atmung, die du eben auch angesprochen hast. Wir sprechen da von dem sogenannten systolischen oder von der systolischen Sinusarrhythmie. Das heißt, wir gehen bewusst in das Vegetativum rein mit einer bestimmten Atemvorgabe, nämlich in dem Fall 4 Sekunden Inspiration und Expiration, 6 Sekunden. Das heißt, wir haben da mit dieser Atemvorgabe Einfluss auf das vegetative Nervensystem, um das wieder gleichzuschalten. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Einflussfaktoren, wie Ernährung, Bewegung oder die orthomolekulare Therapie. Das heißt, die Therapie mit Magnesium. Wir wissen ja, dass Magnesium allgemein auf den Muskel relaxierend wirkt und somit bekommen wir den Sympathikus, auf den ich gleich eingehen werde, runterreguliert und den Parasympathikus, den Ruhenerv, auf den Plan gerufen.
Weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Was ich manchmal mache, wenn ich so abends im Bett liege und abends hat man ja immer dieses schlimme Kopfkino nochmal, ne? Man geht den Tag durch und überlegt sich, habe ich irgendwas vergessen? Ist mir irgendwas durch die Lappen gegangen? Beziehungsweise man überlegt sich ja schon, was kommt eigentlich morgen alles auf mich zu? Was muss ich alles bewältigen? Und ich habe mir irgendwie angewöhnt, wenn ich also wirklich merke, ich kann mich nicht entspannen, irgendwie so, dass ich dann wirklich immer ein Nasenloch zuhalte und durch das andere einatme und dann wiederum das andere zuhalte und wieder ausatme und dabei dann immer so bis 10 zähle, also 10-mal jeweilige Seite das mache, dann bin ich so mit diesem Atmen eigentlich beschäftigt und mit dem Nasenloch zuhalten und mich nicht zu verzählen, dass ich zum einen merke, ich denke überhaupt gar nicht mehr an morgen, also ich denke auch gar nicht mehr an diese Dinge, die ich heute nicht geschafft habe, sondern ich bin wirklich total bei mir, ich bin total angekommen und meistens schlafe ich dann auch tatsächlich über dieses Zählen, ist ja vielleicht auch sogar dieses Schäfchenzählen von früher, was man immer so als Kind machen sollte, wenn man nicht schlafen konnte, komme ich also wirklich zur Ruhe. Aber kannst du denn irgendwie bei deiner Messung, kannst du das messbar machen?
Danke. Das ist wirklich spannend, was du jetzt gesagt hast. Du hast mehrere Punkte angesprochen. Ich möchte zum ersten auf die Schlafhygiene eingehen. Letztendlich ist es so, wir können nur ruhig einschlafen, wenn auch ein bestimmter Nerv angesteuert wird, nämlich der Parasympathikus als Ruhenerv. Und Hedda, was du gerade eben so schön beschrieben hast mit dieser Atmung, das heißt, du hast ganz bewusst diese Atemstrategie durchgeführt und mit der Atemstrategie werden eben diese beiden Nerven gesteuert, angesteuert. Das heißt, der Sympathikus als Stressnerv wird reduziert, Sympathikolyse wird da gemacht und der Parasympathikus als Ruhenerv, der dazu beiträgt, dass der Schlaf eingeleitet wird, nämlich eben auch da in dem Fall das Serotonin und dann folgend das Melatonin, das Schlafhormon, ausgeschüttet wird. Das wird mit dieser Atemtherapie, die du eben so schön angesprochen hast, bewerkstelligt. Die Regulation des vegetativen Nervensystems ist messbar. Messbar über die Herzratenvariabilität. Das heißt, das Herz zeigt uns in seiner Autonomie. Das Herz ist ja quasi ein eigenes vegetatives Nervensystem. Es versorgt sich ja selber mit Strom. Deswegen machen wir uns hier in der Medius Apotheke das zu nutzen und messen quasi die Schlag-zu-Schlag-Varianz am Herzen. Das muss man sich einfach so vorstellen. Wir messen den zeitlichen Abstand der großen Erzacken. Die Erzacken sind nichts anderes als Kammererregungen, also elektrische Impulse, die auf die Herzkammern ausgelöst werden, in dem Fall auf die rechte Herzkammer und auf die linke Herzkammer. Und diese großen Ausschläge, die großen Systolen, die sogenannten Erzacken, die messen wir über einen Brustgurt. Und dieser Brustgurt zeigt uns den Abstand zwischen den einzelnen Erzacken in Millisekunden. Und da zeichnen wir 520 Erzacken auf, also 520 Herzschläge, Kontraktionen. Und der zeitliche Abstand zeigt uns, wie gut reguliert das vegetative Nervensystem. Das heißt, wie gesund ist das Vegetativum. Das heißt, wenn wir eine gewisse Variabilität zwischen den einzelnen Erzacken haben, ich sage mal 1086 Millisekunden, 850 Millisekunden, dann zeigt es das, okay, dieser Organismus, der reagiert noch mit der Umwelt extern und auch intrinsisch. Das heißt also, im Kern zeigt uns dieser Abstand von Erzacke zu Erzacke, wie gut das Vegetativum arbeitet. Macht man einfach mit so einem Brustgurt, ganz einfach. So, darüber hinaus können wir den Parasympathikus und den Sympathikus darstellen. Wie ich das eben schon mal gesagt habe, der Sympathikus ist quasi der Stressnerv, wenn ich so möchte. Den brauche ich auch unbedingt, sonst wir stellen uns einfach vor, heute kommt die Straßenbahn, fährt uns vor die Füße und wir springen nicht an die Seite. Das heißt, dann haben wir ein Problem. Also der Stressnerv, der sogenannte Sympathikus, der muss schon auch funktionieren. Aber irgendwann ist die Straßenbahn auch weg und im besten Fall habe ich das auch überlebt. Dann muss dann der Parasympathikus auf den Plan gerufen werden, also der Ruhenerv. Das heißt, diese beiden sogenannten Stressnerven, die können wir auch sichtbar machen. Im besten Fall sollten die im Ruhezustand gleich aufstehen. Sympathikus und Parasympathikus. Vielleicht bringe ich euch ein anderes Beispiel, ein besseres Beispiel zur besseren Veranschaulichung, wie beim Auto zum Beispiel. Das Auto hat ja Gaspedal und Bremse, im besten Fall. Das heißt also, das Gaspedal stellen wir uns vor als Sympathikus und die Bremse ist der Parasympathikus. Das heißt, wir beobachten jetzt mal oder betrachten mal den Parasympathikus, der also dafür zuständig ist, dass die Verdauung angeregt wird, dass die Hormone produziert werden, dass Reproduktion wieder angeworfen wird. Das heißt also, im Stresszustand werden diese ganzen Organe nicht mehr richtig angesteuert, was ja auch normal ist bei Flucht oder Kampf. Also im Stress brauche ich ja keine Reproduktion, da brauche ich keine Verdauung, da brauche ich kein Immunsystem. Wir sehen also schon, wenn wir zu viel Stress haben, was das mit unserem Immunsystem macht, denn der Parasympathikus korreliert mit dem Immunsystem. Und deswegen ist das so wichtig, dass diese beiden gegensätzlichen Brüder, Sympathikus und Parasympathikus, gleich aufstehen. Wenn ich also ständig mit meinem kleinen Peugeot 205, sage ich mal, jeden Tag 200 Kilometer fahre und das Ding fährt ja auch 200 km/h, aber so ein kleiner Motor hält das so lange nicht aus, dann ist der Motor irgendwann kaputt, wenn ich nicht auch ab und zu mal auf die Bremse gehe. So kann man sich das mit unserem Körper auch vorstellen. Also über die Atmung, das ist eine schnelle Intervention, können wir die beiden gegensätzlichen Brüder sehr schön wieder ins Gleichgewicht bringen.
Das hast du, also ich habe es jetzt gerade total gut verstanden. Ich frage mich jetzt nur, wie mache ich denn das? Also du hast ja erklärt, ne, du kannst über diese Messung gucken, irgendwie so, sind die im Gleichgewicht oder vielleicht auch im Ungleichgewicht. Aber was hat das jetzt für Folgen für mich oder für Konsequenzen, wenn ich das jetzt weiß? Was kann ich tun, aktiv selber sozusagen tun, um die beiden, um das Geschwisterpaar, ne, in eine gute Balance zu bringen? Hast du einen guten Tipp?
Ja, da gibt es viele Einflussfaktoren, sehr, sehr viele. Ich muss mir im Prinzip aus dem Tool nur eins raussuchen. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer rein in den Sympathikus, der ja wirklich auch sehr wichtig ist. Der, nehme ich mal ein Organ raus, zum Beispiel ich esse Zucker. Dann wir haben also ganz viele Messfühler in unserem Körper, die zum Beispiel den Zuckerspiegel permanent abchecken, im gesamten Körper, im Gehirn und in den peripheren Extremitäten. Und wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dann wird dementsprechend mehr oder weniger Insulin ausgeschüttet, was ja das Hormon der Bauchspeicheldrüse darstellt. Das heißt also, Einflussfaktor Nummer 1, um das jetzt mal abzukürzen, ist natürlich die Ernährung. Wenn ich meinen Körper ständig stresse mit zu viel Zucker, auch mit zu viel Getreideprodukte oder Nudeln, Reis, Kartoffeln, was letztendlich ja zu Zucker umgewandelt wird, belaste ich natürlich dadurch auch zu viel meinen Sympathikus. Das heißt, die Ernährung hat einen maßgeblichen Einfluss auf diese beiden gegensätzlichen Brüder. Ich kann das System natürlich noch fördern, indem ich dem Körper mehr Proteine gebe. Proteine haben sehr positiven Einfluss auf den Parasympathikus. Weil es gibt viele Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, zum Beispiel das L-Arginin mal herauszunehmen, das ist eine semi-essentielle Aminosäure, die hat sehr, sehr guten Einfluss auf den Blutdruck, der ja auch wieder über Sympathikus, Parasympathikus gesteuert wird. Das heißt also, wir haben die Ernährung, wir haben die Bewegung. Und dann geht, also die Bewegung ist wirklich so das Ursprünglichste überhaupt, denn wenn wir uns mal zurückversetzen, wir haben Stress gehabt, wir mussten den Stress dekompensieren in Form von Bewegung, weglaufen oder Angriff, was auch immer. Dann ist also die beste Maßnahme, um das System runter zu leveln nach dem Stress, den wir ja den ganzen Tag haben, den können wir ja nicht vermeiden, die Bewegung. Und da brauchen wir im Prinzip nur was rausholen. Da zeigen Untersuchungen, dass wenn man sich 20 Minuten am Tag adäquat bewegt, wenn es nur ein schneller Spaziergang ist, das täglich, dass man damit sein vegetatives Nervensystem sehr schön gesund hält. Da gibt es Menschen, die brauchen abends ihr Yoga, um abzuschalten. Da gibt es Menschen, die müssen das dekompensieren mit Kraftsport zum Beispiel. Oder die gehen nicht gerne ins Fitnessstudio, die machen Bergauf-Sprints zum Beispiel. Ja, also irgendwelche Reize in den Körper einbringen, um letztendlich das vegetative Nervensystem neu zu justieren. Und der Sympathikus, in dem Moment geht der Sympathikus zwar hoch, wenn ich diese Interventionsmaßnahme mache, zum Beispiel Kraftsport, aber später wird das alles wieder gleichgerichtet. Und das ist die große Chance, die wir haben über die Bewegung. Wenn die Rezeptoren im Körper noch funktionieren, nämlich die sogenannten Druckrezeptoren, die wir im rechten Vorhof des Herzens haben oder im oberen Aortenbogen, da sitzen also kleine Druckrezeptoren, die sogenannten Barorezeptoren, die werden angesprochen durch die Atmung. Das heißt also, mit der richtigen Atemfrequenz und das zwischendurch, mal eine Minute können wir nachweisen mit der Herzratenvariabilitätsmessung, dass der Sympathikus runtergeht und der Parasympathikus hoch, wenn die Rezeptoren noch in Ordnung sind. Das heißt, wenn wir noch keine Atherosklerose haben und die Rezeptoren noch frei liegen, das ist in den meisten Fällen ist das auch so, und da haben wir einen riesen Benefit. Dann habe ich vorhin schon mal die orthomolekulare Medizin erwähnt. Das heißt also, ich kann mit Magnesium arbeiten, ich kann mit Kalium arbeiten, ich kann auch mit Akupunktur arbeiten, um die Meridiane wieder freizulegen, oder die sogenannte Myoreflextherapie kann ich anwenden. Es gibt ganz viele Einflussfaktoren, die ich heranziehen kann. Ich muss mir im Prinzip nur aus dem großen medizinischen Baukasten nur was raussuchen. Und wir haben gesehen bei uns in der Apotheke, dass die Teilnehmer, die adäquat Sport machen, eine sehr gute HRV haben, also ein sehr gutes vegetatives Nervensystem.
Sag mal, Alex, ich finde das total spannend und ich glaube, dass dieses Thema wirklich irgendwie für viele gar nicht so bewusst ist, ne? Wie wichtig eigentlich irgendwie wirklich ein reguliertes vegetatives Nervensystem ist. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Termin gehabt habe und diese Messung durchgeführt worden ist, was nehme ich denn jetzt tatsächlich an Informationen irgendwie mit nach Hause? Was kann ich dann zu Hause irgendwie mir nochmal angucken? Kannst du mir das nochmal erzählen?
Ja, zunächst schaut sich der Berater und der Anwender die Ergebnisse direkt an. Und die Ergebnisse stellen sich in einem Balkendiagramm dar. Und in einer horizontalen Range, die grün dargestellt ist, da wollen wir mit allen Balken rein. Diese Balken bestehen aus Herzfrequenz, die bestehen aus dem Weg, also aus der Sichtbarkeit der Gesundheit des vegetativen Nervensystems und aus diesen beiden, wie zu eben besprochenen, gegensätzlichen Brüdern, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und da wollen wir alle Balken, wenn es geht, rein haben. Das heißt also, wir können das hier schon mal sehr schön sichtbar machen und dem Teilnehmer euch dann mitgeben auf den Weg, per E-Mail versenden und auch vor Ort gleich auswerten und auch Empfehlungen geben. So, wenn jetzt die Herzfrequenz über 80 sein sollte, im Ruhezustand wohlgemerkt, dann gibt es da schon mal Informationen an euch. Was kann ich denn machen, um meine Pumpleistung zu verbessern, das sogenannte Herzminuten- oder Herzauswurfvolumen? Denn wenn wir zu oft oder wenn das Herz zu oft eine Minute schlägt, dann ist es natürlich dann nach ein paar Jahren, ne, ist es verbraucht. Und ab dem 70. Lebensjahr haben Patienten mit der Herzinsuffizienz wirklich, das ist also ein großes Thema, also Mitteleuropa. Und damit können wir das natürlich schon sehr sensibilisieren, das Thema, und können sagen, okay, macht mal ein bisschen mehr Ausdauersport oder was auch immer dann eben für Empfehlungen rausgegeben werden können. Das heißt also, wir sehen sofort, okay, was ist denn mit meinem Vegetativum los? Bin ich denn in der Normalrange oder liege ich da drüber? Was kann ich für Empfehlungen oder was bekomme ich für Empfehlungen, wenn der Sympathikus zu hoch ist über dem grünen Bereich oder der Parasympathikus unterdominant? So kann das ja auch sein, dass der Parasympathikus zu hoch ist. Entschuldigung, zu hoch ist, das kann mit der Schilddrüse zum Beispiel zusammenhängen. Schilddrüsen Unterfunktion macht auch einen erhöhten Parasympathikus. Ja? Also das geht wieder in den Medizinbereich rein. Also ihr bekommt ganz klare Darstellung mit nach Hause und dann eben auch gleich eine Empfehlung und vielleicht auch die Empfehlung, dann nach 2 Wochen wiederzukommen und auszuprobieren, wie habe ich mich jetzt verändert, wie hat sich mein vegetatives Nervensystem verbessert oder im schlechtesten Fall sogar verschlechtert.
Danke. Ich finde, du hast das so wahnsinnig anschaulich irgendwie erklärt. Ich habe es total verstanden. Ich habe aber auch schon diese Analyse tatsächlich irgendwie machen lassen und weiß also, wie das funktioniert und wie wichtig das tatsächlich ist. Wenn du Fragen hast, dann nutze unsere Kommentarspalte und schreibe rein, was wir irgendwie an den Alex irgendwie weiterleiten dürfen. Wir würden dich einfach fragen und würden dann die Antworten irgendwie dir in die Kommentare wieder zurückschreiben. Wir freuen uns total, wenn du uns auch ein Like da lässt, weil dir das Video eben gut gefallen hat und wir dich irgendwie gut informiert haben. Über ein Abonnement freuen wir uns einfach deswegen irgendwie, weil wir hier in der Medias Apotheke irgendwie so viele verschiedene Fachbereiche, so viele Kolleginnen und so viele Themen einfach mittlerweile irgendwie schon angesprochen haben und so viele Videos veröffentlicht haben. Schau einfach mal rein, vielleicht ist noch was anderes für dich irgendwie dabei. Vielen, vielen, vielen Dank, Alex, irgendwie, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses unglaublich wichtige Thema und dieses Geschwisterpaar irgendwie doch nochmal irgendwie so nahe zu bringen und zu erläutern und die Wichtigkeit irgendwie darzustellen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und Dankeschön, dass du hier warst.
Ja, ich darf mich auch bedanken und schön, dass ich über das Thema reden durfte. Ja, also danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Medis-Apotheke hier in Berlin. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.